Radio 1, das Berlinale Radio.
Das war ja das deutsche Wochenende, der Film von Andreas Dresen im Wettbewerb gelaufen, in Liebe, eure Hilde und der Film, über den wir jetzt reden wollen, eine existenzielle Erfahrung, was anderes erwarte ich auch gar nicht. Wenn Matthias Glasner, ist das jetzt der Kaffeeautomat, wenn Matthias Glasner einen neuen Film macht, zum dritten Mal ist er bei der Berlinale mit solchen existenziellen Filmen, mit Geschichten, wo es wirklich um höhere Beträge geht, dann weiß man auch selbst, dass man verändert aus dem Kino rauskommt, verstört auch ist, eine Weile braucht, dass es nachhalt und in dem Fall auch bei mir sehr, sehr lange, dass man sich viel damit beschäftigt und ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Sein dritter Film, also bei der Berlinale Sterben. Herzlich willkommen, Matthias Glasner ist da. Hallo, hallo. Und bei alle Schauspieler in Deutschland das natürlich wissen, dass das ein besonderer Trip ist, wenn man sowas macht, dann waren wahrscheinlich alle sofort bereit mitzumachen. Jedenfalls ist ein unglaublicher Cast da zusammengekommen. Können wir ja gleich mal uns auch erzählen lassen. Also Ronan Zerfeld ist dabei, Robert Gwiste, Glas Eidinger, der uns ja auch schon besucht hat und viel erzählt hat schon von diesem Film. Das war sehr, sehr interessant. Zum dritten Mal war er der Sohn der tollen Schauspielerin, die er neben mir ist. Einmal war es im Theater, zweimal im Kino und wir freuen uns sehr, dass die Mutter, deren Geist durch den ganzen Film dringt, ob das jetzt immer gut ist für die Figuren oder nicht, können wir ja bereden. Heute bei uns ist Corinna Hafuch.
Guten Abend.
Aber erstmal die Vermutung, wenn man so eine Reise antritt, und das ist auch ein sehr langer Film, ich kann mir vorstellen, auch intensive Dreharbeiten, hast du die Leute mit dem Drehbuch überzeugt, hast du sie überzeugt mit deinen anderen Filmen, dass die ja alle mitgemacht haben? Lilith Stangenberg nicht zu vergessen, Saskia Rosendahl, alles auch wichtige, tolle Schauspielerin. Wie war das, Matthias? Die Frage geht an dich, sag die Wahrheit.
Ja, also bei Corinna war es so, dass ich tatsächlich mit ihr im Kopf geschrieben habe. Es war die Einzige. Es geht ja um meine Mutter und ich wollte gerne, dass meine Mutter von Corinna gespielt wird. Ich habe ein schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter gehabt, aber ich dachte, wenn Corinna sie spielt, dann kriegt sie allein dadurch schon so eine Würde. Und vor allem, meine Mutter ist halt tot, aber sie war ein großer Fan von Corinna. Aber nur wegen der Serie Lehrer Dr. Specht.
Okay.
Weil das war die Art von Sachen, die meine Mutter geguckt hat im Fernsehen. Aber da war sie ein großer Fan. Insofern war sie auch sehr stolz, immer wenn ich mit Corinna gedreht habe.
Was du öfter schon gemacht hast natürlich, ja. Das erste Mal. Corinna, was war für dich der Anlass, diese Reise, sage ich auch, ist es ja wirklich mit anzutreten? Du hast schon viele Sachen gemacht, gerade im Theater, wo man auch viel mehr Risiken eingehen kann, glaube ich, als im Film. Aber das, dachte ich mir, ist schon eine besondere Herausforderung von Anfang an.
Ja, auf jeden Fall. Habe ich ja ein bisschen zunächst gedacht, wieso schon die Mutter, wieso denn? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und dann ist es einfach so, dass ich tatsächlich jedes Angebot von Matthias annehmen würde.
Also, wir haben es ja gerade schon gehört, ja, verstehe ich auch. Matthias sagt, seine eigene Mutter ist da auch so ein bisschen das Vorbild gewesen. Sie lebt nicht, der Vater auch nicht mehr, ne? Das ist, glaube ich, auch klar, im Film wird das klar. So ein schwieriges Verhältnis dann auch zu beschreiben, ist in der Literatur zum Beispiel jetzt so gang und gäbe, dann kriegt man Nobelpreise, nicht Annie Arnaud mit solchen Büchern. Im Film ist es vielleicht doch nochmal was anderes, ich zu sagen. Im gewissen Sinne sagst du es ja und ich finde, das merkt man auch sehr schnell. War das auch eine Überwindung, ich zu sagen?
Na, das war ein Experiment. Also ich habe eben angefangen, das zu schreiben, weil ich meinen toten Eltern irgendwie doch nochmal nahe kommen wollte, auch weil ich sie auch, glaube ich, nochmal auffangen wollte. Die haben ein sehr unspektakuläres Leben geführt und sind auch sehr einsam und allein gestorben. Und irgendwie dachte ich, ja, ich bin Filmemacher, ich könnte sie noch einmal festhalten, was ja jetzt ja auch der Fall ist, in der Form, wie Corinna und Hans-Uwe Bauer meine Eltern spielen, sind sie jetzt da weiterhin, ja, in diesem Film. Und meine Kinder zum Beispiel, die sind sehr klein, 3 und 6, die haben meine Eltern gar nicht mehr kennengelernt, die sind direkt ganz so in diesem Zeitraum so gestorben. Haben jetzt die Gelegenheit, doch nochmal meine Eltern kennenzulernen.
Ob sie es dann als ganz großen Verlust empfinden werden, dass sie diese Großeltern nicht hatten, sei dahingestellt. Das können Sie ja selbst für sich entscheiden. Aber Corinna, der Film fängt ja mit dir auch an, im gewissen Sinne endet er auch mit dir. Also es ist ja schon so eine Art Ring, nicht? Aber vielleicht kannst du diese Frau uns auch nochmal beschreiben, weil ich muss sagen, das ist ein dramatischer Film. Da passieren auch ganz lauter schreckliche Dinge, aber ich habe schon lange nicht mehr so im Kino gelacht. Ich weiß, vielleicht war das auch nicht in Ordnung. Aber ich musste wirklich, also was du da abziehst von Anfang an, hat mir dann trotz allem auch Freude gemacht. Im Verfall, im Niedergang. Wie ging es denn dir beim Spielen? Weil es ist so, ja, es ist so kompromisslos. Und auch uneitel übrigens,
ja,
fand ich.
Ja, ja. Das freut mich, dass du darüber so lachen musstest.
Nicht immer, aber schon.
Klar. Also, ich habe also es nicht drauf angelegt, ehrlich gesagt. Und es war auch gestern im Kino zunächst mal so ein bisschen irritierend für mich, dass die Leute so viel lachen in meinen Szenen. weil ich wie gesagt, ich habe jetzt nicht eine Komödie spielen wollen oder so.
Nee, nee.
Ich habe keine Pointen gesetzt oder irgendwas in der Richtung. Und Sag mal deine Frage.
Sind ja schon mittendrin. Pointen sind ja auch langweilig. Bis zur Pointe ist alles langweilig.
Finde ich auch.
Lustig ist, wie du absolut unverblümt, und da hat man auch Sympathien. Jetzt sind wir mal bei dem Bild dieser Mutter. Mhm. Eigentlich habe ich Sympathien für sie, weil sie so absolut ehrlich ist, so vollkommen schonungslos. Zu sich selber, zu ihrem Sohn Lars Eidinger. Und solche Menschen sind anstrengend, aber sie sind auch sehr unterhaltsam.
Also ich finde das ganz toll, was du sagst, wirklich. Weil ich finde das eben auch, dass man diese Frau schon mal deshalb, also sagen wir mal, mögen sollte, weil sie sehr ungewöhnlicherweise die Dinge ausspricht, die niemand ausspricht. Also wir wissen ja alle, dass es, also wir können ja allen möglichen Leuten die Wahrheit ins Gesicht schleudern. Das macht uns manchmal überhaupt nichts aus. Aber der eigenen Familie, da wird's dann richtig schwierig. Und das, ich weiß nicht, was das für ein Mysterium ist, warum in Familien so viel verschwiegen, so viel geschwiegen, so viel ertragen, so viel sich anstaut, dass in uns manchmal also wirklich ein Berg von wie so Wackersteine beim Wolf, beim Rotkäppchen schleppen wir uns mit rum und werden immer schwerer damit und können es einfach nicht klären. Das ist eine seltsame Symptom von Familie, wo man sich dann eben wahrscheinlich irgendwann mal fragen muss, ist das eigentlich das richtige Modell, wie Menschen zusammenleben sollten?
So. Ja, also ist perfekt beschrieben, finde ich, Matthias, der Wahnsinn von Familie, die ja irgendwie dann doch wiederum auch zu Hause ist, was das Heim und das Unheimliche geht ja nahe zusammen, auch bei dir. Also welches Bild von Familie entwirfst du hier? Ist denn triptisch schon? Auch so. Und die sind drei Teile, wenn man so will, und dann gibt es auch noch so einen Epilog. Aber eigentlich ist es ein Triptych schon, wo du verschiedene Perspektiven auf eine Familie wirfst. Was ist für dich spannend gewesen an dieser Familie als Hort allen Wahnsinns und vielleicht auch aller Liebe?
Ja, ich empfinde diese Familie ja gar nicht als so wahnsinnig. Ich hatte eher das Gefühl, ich fand sie eigentlich sehr normal. Es gibt vielleicht auch öfter der Begriff dysfunktionale Familie und so weiter. Ich denke mal, alle Familien sind, die funktionieren alle nicht. Also Familie, die Kleinfamilie, an der wir alle so festhalten, ich finde die schwierig. Ich finde die so sehr so ein Gefängnis und man ist einfach unfrei. Man seltsame Bindungen und Rituale und immer Weihnachten und dann ist wieder Ostern und dann ist die Kita und dann wieder jemand krank und so. Und es ist, oder? Ja. Genau. Und ich würde mir eigentlich wünschen, tatsächlich, dass wir anders und wie in südlicheren Gefilden ich das erlebe, wo das mehr ineinander greift. Familien, Nachbarn, so man ist bis abends, nachts unterwegs, die Kinder, wenn ich im Urlaub in Spanien bin, dann denke ich mir, boah, die kleinen Dreijährigen noch Mitternacht rum, die müssen noch ins Bett oder wie. Das ist aber egal. Und dann schlafen sie halt irgendwann auf einer Bank ein und werden dann nach Hause getragen. Genau. Und so. Das hat irgendwie eine andere Großzügigkeit oder so.
Aber was ich finde, was so gut beobachtet ist bei dir, und das ist vielleicht unter anderem ein Grund für den Wahnsinn, den ich da schon sehe, diese ewige Zuschreibung. Also wenn du einmal in der Familie eine bestimmte Rolle übernommen hast, das ist ja bei euch auch so, dann wirst du die nie wieder los. Du kannst machen, was du willst. Der Hagestolz, wie man früher sagte, der kann heiraten, 10 Kinder bekommen. Er wird immer der Hagestolz bleiben, um mal so ein schönes alte Wort zu benutzen. Ist es nicht so? Und das ist hier auch ähnlich. Ne? Du hast deine Zuschreibung und siehst die Leute so, wie sie vielleicht gar nicht mehr sind.
Also ich habe mal versucht, mit einem, ich nenne jetzt keinen Namen, Familienmitglied, die Rollen zu wechseln, mhm, weil ich die Sehnsucht hatte, auch mal die Kleine, die Bedürftige, die nicht sogenannt Starke zu sein, nicht die Rolle zu haben, sondern ich wollte mal gepflegt werden, gefragt werden, wie geht's dir eigentlich oder so. Und das ist einfach nicht gelungen. Das funktioniert überhaupt nicht. Es ist auch in Freundschaften mir schon, also in dem Moment, wo man, also sagen wir mal, die, wenn man denn, also keine Ahnung warum, aber so als die sogenannte Starke angesehen wird und vielleicht die Starke auch immer spielt, weil eben das so zugeschrieben wird oder weil man das auch gerne ist oder so. Und dann ist man ganz schwach und dann es gibt so eine große Irritation und dann muss man irgendwie, das muss man dann wieder umdrehen. Also diese Sehnsucht erfüllt sich nicht.
Das stimmt. Es wird jetzt schon viel gerühmt und völlig zu Recht wahrscheinlich eine der tollsten Szenen im deutschen Kino seit vielen Jahren, nämlich eine Aussprache, kann man es ja gar nicht nennen, weil Lars sagt da kaum was. Lars Eidinger wird aber von der Mutter mit Wahrheiten bombardiert. Also allein dafür lohnt es sich, diesen Film anzusehen, finde ich, weil da begreifen wir auch nochmal, dass wir alle füreinander eine einzige Zumutung sind. Wir reden auch gleich weiter über Sterben im Wettbewerb der Berlinale. Matthias Glasner, Autor und Regisseur von Sterben, Corinna Harfouch, eine der Hauptdarstellerinnen von Sterben, sind bei uns hier zu Gast. Wettbewerbsfilm in diesem Jahr bei der Berlinale. Wir haben schon einiges über die Familie gesagt, auch ein bisschen über die Struktur. Ein wichtiges Thema, es gibt ja der Titel auch vor, ist Sterben, wobei ja es hier um ein Musikstück geht, das Robert Wistek, also der Komponist im Film, der nicht dein Sohn im Film ist, aber im wirklichen Leben schreibt, wo es um Sterben geht. Und natürlich ist Altern, Sterben, Abschied nehmen ein ganz zentrales Thema des Films, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Und zwar auch in absoluter Schonungslosigkeit. Also so wie Corinna das spielt, in dem Verfall der Vater, der schon dem Tode ja im Prinzip schon auf der Schippe sitzt, nicht, und auch nicht mehr runterspringen kann. Es ist ein Leben zum Tode hin. Und das interessiert mich natürlich aus deiner Sicht, weil das natürlich für die jüngeren Menschen ja auch immer eine doppelte Bedrohung bedeutet. Ich finde, das spürt man im Film aus. Sie wissen nämlich, wenn die Mutter tot ist, dann sind wie die Nächsten. Solange wie die Mutter noch lebt, irgendwie, ich finde, das merkt man immer, ist dann noch so ein Bollwerk, egal wie die drauf ist. Also auch vielleicht eine persönliche Erfahrung, denn deine Eltern leben nur beide nicht mehr.
Na, was für mich die überraschende Erfahrung war, man rechnet immer damit, dass irgendwann sind die Eltern halt tot. Aber dass das so lange dauern kann mit dem Sterben, über Jahre, ja, ein jahrelanger Leidensweg, wo man ständig dann sich verantwortlich fühlt, obwohl man es eigentlich gar nicht kann, vielleicht auch kein so gutes Verhältnis hat, so wie ich zu meiner Mutter, die einem subtil auch Schuldgefühle macht, die ganze Zeit, die es schlecht geht, dem Vater geht schlecht und über Jahre, ja, dieser Prozess und dann, und der macht das mit einem, verändert einen, man denkt dann so viel darüber nach, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin, warum fahre ich da nicht öfter hin, warum kann ich das nicht, warum gehe ich nicht ans Telefon, wenn sie anruft und so. Das hat mich eigentlich interessiert, gar nicht der Tod, sondern der Prozess des Sterbens.
Darum heißt es auch Sterben.
Genau.
Und nicht tot. Genau, das wollte ich mich auch noch fragen. Lissy ist 70, also die Figur, die Corinna spielt. Und das sind natürlich auch wirklich sehr deutliche Äußerungen. Die Figur, die sie spielt. Die Figur.
Ich bin ja auch.
Du bist 69.
Nee, ja.
Also, ist ja auch egal. Also es heißt, so alt... Moment, so alt ist sie jetzt gar nicht. Und trotzdem sind die Spuren des Todes so deutlich zu sehen, auch in dem, was du spielst. Und das würde mich schon auch interessieren, also wie der Tod präsent ist, oder das Sterben, um es sozusagen, auch in deinem Spiel und ihrem Denken. Vielleicht macht sie das ja auch so rücksichtslos, weil sie begriffen hat, irgendwann ist es sowieso vorbei, dann ist mir alles egal. Nimmst du dir das Mikro bitte?
Ach so, ja. das hoffe ich ein bisschen, dass man, wenn es dann wirklich ganz klar ist, dass es so, dass man in die Zielgerade geht, dass man dann einfach nochmal alles klärt.
Mhm.
Aber das ist nicht so. Ich habe meine Mutter begleitet und habe sie auch im Arm gehalten, als sie gestorben ist. Und das ist übrigens nebenbei gesagt das Schönste und Stärkste, was ich... darf man immer nicht so ein Ranking machen, aber es ist eine so starke und wichtige Erfahrung für mich, weil ich das Gefühl hatte, jetzt weiß ich ein bisschen mehr, wer ich eigentlich bin, weil man das einfach nicht weiß. Es ist eine so unbekannte Situation, die man sich ganz theoretisch, und man hat ja so viel gelesen und man hat so viele Filme gesehen und man beschäftigt sich ja ununterbrochen irgendwie letztendlich damit. Wie werde ich wohl, wie werden die, ach, jetzt ist ja der tot, ach du lieber Gott, jetzt im Moment in meinem Alter sterben ja unwahrscheinlich viele auf einmal, die man so gekannt hat. Und diese Erfahrung mit meiner Mutter, dass ich bei ihr sein konnte die letzten 3 Wochen, habe ja Krankenschwester gelernt und ich durfte in dem Krankenhaus, in dem ich gelernt habe, auf der Station, auf der ich gelernt habe, bei ihr wohnen bleiben und einfach alles machen, also was sie auch sehr genossen hat. Wir brauchen nur die anderen ja nicht, ne? Das wollen wir nicht. Das machen wir hier alleine, oder? So. Aber sie hat sich nicht verabschiedet, wenn ich das mal so sagen darf. Sie hat sich nicht verabschiedet, weil sie letztendlich konnten wir nicht über diesen letzten Punkt sprechen, was schade ist. Und ich wünsche mir so sehr für mich, dass ich das dann kann, dass ich einfach, natürlich meine Lieblingsvorstellung, ich rufe sie alle zusammen, sie kommen und sind da, sie haben kurz, komischerweise Zeit und wir besprechen das alles.
Corinna, ich sehe es richtig vor mir.
Ja.
Es wird dein letzter großer Auftritt, aber der war fantastisch. Ich bin mir sicher, dass du da richtig gut hinbekommen würdest, so diese letzten Sätze.
Ich stelle ihn mir immer wieder und so schön vor.
Dein Vater ist 100, ne?
Ich. Wird 100 nächsten Monat, am 22. März wird mein Vater 100, ja. Mhm.
Ein Punkt ist,
ich habe diese Gene geerbt.
Ja, natürlich. Matthias, eine Sache finde ich noch wichtig. Ein bisschen hatten wir es vorhin schon mit diesem Zuordnen von Rollen. Es geht natürlich, und das ist das Schöne, wenn ein Film 3 Stunden ist, kann man das wirklich genau beobachten, wie so Dinge übertragen werden auch. Also ich sag mal, doch eine gewisse Kälte, wenn man das so sagen kann, von Lissy findet sich ja irgendwie in der Figur von Lars im Sohn auch wieder, obwohl er das gar nicht will unbedingt. Also dieser, ja, Wiederholungszwang. Ich glaube, das ist auch durchaus ein Thema, was hier genau beobachtet wird. Ich muss daran denken, die Kinder von Marlene Dietrich haben mir mal erzählt, wenn ihre Mutter, also die Enkel, wenn ihre Mutter sich schlecht benommen hat, genau, die hat ja eine Tochter, und wenn die schlecht drauf war, dann haben die immer zu ihr gesagt, sei nicht wie sie. Und dann zuckte die sofort zurück und wusste, was sie meinen. Und da musste ich bei deinem Film ein bisschen dran denken, sei nicht wie sie.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich ganz stark wie meine Mutter bin. Leider nicht wie mein Vater. Ich sehe auch immer meine Mutter so im Spiegel oft, wie in so einem Horrorfilm. Also wenn ich mich sehr, ich fahre so wirklich jetzt so in so einem Auto, wenn man so ein Sharing-Auto hat, dann ist der Rückspiegel nicht richtig eingestellt und guckt man aus und so, ah!
Ja, es war etwa das, was ich meinte. Über den Film. Sind die Dämonen jetzt beschworen durch den Film? Hast du die beschworen? Die Dämonen, ich würde schon sagen, dass es Dämonen sind. Sind die gebändigt durch den Film jetzt für dich?
Nein, also ich glaube, der Film hat jetzt nichts Therapeutisches für mich gehabt. War auch nicht die Idee oder der Plan. Ich bin genauso immer noch so der kleine Junge. Also da glaube ich ja übrigens ganz stark, dass, also Künstler sind alles Kinder. Mhm. Ja, also, und spielen immer noch so mit der Eisenbahn und wollen irgendwie was Tolles bauen und machen und so. Und das ist man ganz stark, bleibt man ganz stark, wenn die Eltern einem nicht erlaubt haben, erwachsen zu werden. Mhm. Und das ist ganz stark bei meiner Mutter so. Die hat mich immer so klein gehalten. So. Und das spüre ich nach wie vor. Ich bin nach wie vor, dass ich eigentlich immer noch so ein kleiner Junge bin, der langsam ganz schön alt wird, aber immer noch so. Und immer noch so, und Filme machen ist auch immer so, wir spielen, ne?
Ja. Und das Spiel können Sie sich noch ansehen. Nächste nicht ausverkaufte Vorstellung ist am Montag. Heute ist Montag, 21.30 Uhr, also ab
die
geht's.
Ist ausverkauft.
Ausverkauft. Lassen Sie es, bleiben Sie sitzen, Haus der Berliner Festspiele, vergessen wir es. Kinostart ist wann?
Ich glaube, 25. April.
Dann kann man den Film sehen und du wirst dich, das habe ich dir schon mal gesagt, dich retten können von all den Geschichten, von allen Menschen. Jeder hat seine Familie im Nacken und hat viele Storys. Du löst das jetzt aus. Du löst aus, dass die Nation anfängt, über ihre Familien zu reden. Und das ist auch eine Menge wert. Auch wenn wir gerade gehört haben, es nutzt eh nichts. Bedanke mich sehr, sehr herzlich. Sterben also im Wettbewerb der Berlinale. Matthias Glasner und Corinna Harfouch waren bei uns. Dankeschön.
Dankeschön. Dankeschön.